Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, hallo zu unserem persönlichen Saisonfinale, Folge 40, Regie. Boah,
wer hätte das gedacht bei Folge 1,
ja? Und wir sind heute nicht alleine.
Oh ja,
wir ganz freuen besonderer uns sehr. Gast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Volker Finke.
Ja, hallo, hallo.
Toll, schön, dass Sie da sind. Bevor wir natürlich, bevor wir natürlich auf Ihre Jahre zurückblicken, schauen wir erstmal aufs DFB-Pokalfinale, ne Frank?
Ich war ja da. Also ich muss vielleicht nochmal erklären, wenn Arminia hier so oft Thema ist. Also ich lebe seit über 30 Jahren meinen Traum hier an der Seite und auf den Spuren des SC Freiburg. 13 Jahre davon mit Volker Finke als Cheftrainer im Club. Und diese Möglichkeit habe ich durch Arminia Bielefeld. Ich wurde als Kind, wurde meine Begeisterung für den Fußball geweckt durch Arminia.
Reingeschubst wurdest du da quasi.
Ich wurde reingeschubst. Es ging los mit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 70. Und dann habe ich da auch meine ersten beruflichen Fußtritte gemacht mit der Stadionzeitung und so weiter. Radio kam dazu, Arminia schlug mich dem Sender vor als Reporter und so bin ich dann irgendwann hier gelandet. Deshalb war ich natürlich zum Finale von Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Ich hatte mir das wunderbar ausgemalt. Erste Klasse mit Tisch, Hinfahrt und so weiter.
ICE schön durch, ne, nach Berlin.
ICE, ich stand anderthalb Stunden am Hauptbahnhof Freiburg, dann fiel der Zug aus. Er fuhr nicht nach Berlin, da musste ich tatsächlich mit dem Auto da runterbrettern. 8 Stunden, ja.
Hochbrettern, Regie.
Oder hoch,
für,
ja.
Für mich ist das so, alles,
ja,
was über Freiburg ist, ist der Norden.
Ja. Es war, und dann weiß jeder das Ergebnis, natürlich Stuttgart gewinnt, verdient, muss man auch sagen. Trotzdem war es ein erhebendes Wochenende, denn es war der größte Tag in 120 Jahren Arminia Bielefeld. Die Pokalteilnahme und ich durfte dabei sein. Danke an Arminia, dass ich die Karte bekommen habe.
Herr Finke, und haben Sie es gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen, ja.
Ja?
Ja, schauen wir mal ein. Also, Riesentorschuss für Bielefeld in der 12. Minute. Ich habe fast nicht geglaubt. Sarenren Basé, 5 Meter vom Tor, frei, kommt er zum Schuss und trifft die Latte. Da denkst du ja, boah. Und die Arminen wurden dann, Sie korrigieren mich, Herr Finke, die wurden dann ein bisschen zu mutig, zu übermütig vielleicht. Denn ich fand, sie haben keine Kontersicherung aufgebaut, haben alles auf Angriff gesetzt. Bei der ersten Ecke kriegen sie einen Konter, steht 1-0 für Stuttgart. Dann gibt's noch 2 Ballverluste im Mittelfeld, kriegen wieder einen Konter. Und da waren sie einfach zu offensiv. Dann steht's 3-0 nach einer halben Stunde, dann ist das Ding ja eigentlich gelaufen.
Also ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur im Ticker verfolgt und dachte, ich lag ja am Lago Maggiore schön am Strand und hab's mir da gemütlich gemacht. Und dann dachte ich so, muss man nicht mehr reingucken.
Nee, also Übermut, Kontersicherung hat gefehlt und Stuttgart überzeugt natürlich durch Cleverness, durch individualtechnische Klassenunterschied, der einfach auch zu sehen war, und durch Körperlichkeit. Also das muss ich ja auch mal sagen, wenn du den Woltemade, wenn du den ganz eng deckst, hast du keine Chance. Ja, dann hast du keine Chance, weil der drückt dich einfach weg mit seinem Body und dann ist er weg. Ja, und das ist, der hat 2 Tore geschossen, Nick Woltemade, ganz eigenartiger Spielertyp, so ein langer, hatten wir nicht auch mal einen in Freiburg, so einen großgewachsenen, ich komme jetzt ganz spontan drauf.
Nee.
Nicht wirklich.
Nein. Ich bin tatsächlich ganz früh Anhänger gewesen von spielenden Mittelstürmern, die gut kombinieren können.
Okay.
Und nicht unbedingt oben in der Luft die Bälle festhalten.
Ja, aber der ist kein Kopfballspezialist, ne? Der Woltemade, ne?
Nein, das ist aber trotzdem mit seiner Größe.
Ja, macht er viel, ne? Ist klar. Also, in puncto Körperlichkeit waren die halt auch eine Spur besser. Dann fällt in der 66. Minute das 4-0. Arminia hat nie aufgegeben, macht noch 2 Tore, das ihnen viel Respekt einbringt, bundesweit. Aber eins halten wir fest, der 24. Mai 25 bleibt für Arminen unvergessen. Ein Glückwunsch an den verdienten Sieger VfB Stuttgart. Und dann bin ich gestolpert über dieses Datum. 24. Mai. Am 24. Mai 1990, 35 Jahre vor dem Finale in Berlin, hatte Arminia auch ein wichtiges Spiel. Aufstiegsrunde zur 2. Liga in Havelse. Ich war im Pressetross von Arminia dabei. Gerrit Meinke und Manni Lonnemann, zu denen ich immer noch Kontakt habe, haben die Tore gemacht. Den Gerrit wir haben uns in den Arm gelegen in Berlin, hinter der Tribüne. Die machten die Tore, aber Havelse schoss 3 davon, gewann das Spiel, stieg in die 2. Liga auf und das besondere Trainer war Volker Finke.
Ich wollte sagen, Herr Finke, Sie haben gerade so in sich kurz reingelacht. Warum? Sagen Sie mal kurz Ihre Verbindung dazu. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß.
Ja, es ist schon so gewesen, dass Arminia Bielefeld war für den TSV Havelse schon eine große Nummer eigentlich.
Ja.
Mit einer komplett anderen Geschichte. Und der TSV Havelse kam schon aus den Niederungen des Amateurfußballs. Ich habe dann mal mich überreden lassen, den Verein zu trainieren. Da ging es um Klassenerhalt. Und dann sind im 4. Jahr, was ich bei Havelse war, sind wir aufgestiegen in die zweite Liga und hatten eben relativ prominente Mannschaften dabei, der MSV, Arminia Bielefeld. Und bei Bielefeld bleibt mir ewig in Erinnerung, dass wir dann unser Spiel in Bielefeld, da hörten wir den Ernst Mittendorf, den Trainerkollegen, hörten wir in der Nachbarkabine ziemlich laut und deutliche Kommandos geben.
Haben Sie dann auch nachgelegt?
Nein, ich habe natürlich nicht nachgelegt, aber wir haben das Spiel gewonnen und sind da aufgestiegen, was für uns als in dem Fall kleiner Dorfverein schon überraschend gut war.
Apropos Ernst, er hat einen Kontakt am Wochenende, er war so ein bisschen traurig, dass man ihn übergangen hatte bei der Finale jetzt. Er ist ja als Jahrhunderttrainer mal gewählt worden in Bielefeld, er war dreimal da und hat sie bis in die Bundesliga geführt, später, in späteren Jahren. Und jetzt war er bei vielen, vielen Einladungen, die rausgegangen waren, war er übergangen worden, aber ich glaube, er ist nicht der einzige, die einzige Vereinslegende, die man bei sowas vergisst, oder?
Ja, das ist, also es ist so, dass als der SC dann das erste Mal im Pokal-Endspiel in Berlin war, haben sie auch vergessen, mich einzuladen.
Wurden sie doch vergessen?
Ja, klar.
Saßen sie dann zu Hause und haben sich gedacht, na,
nein,
schönen Dank.
Es ist dann, der Bürgermeister hat dann viel versucht.
Okay.
Der wollte unbedingt mich mitnehmen nach Berlin, aber ich habe gesagt, ich gucke es mir im Fernsehen an, das ist entspannt.
Richtig so.
Haben Sie dann ein Trikot an, Herr Finkene?
Nein, habe ich nicht.
Wann war das letzte Mal, als Sie ein Trikot anhatten? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, ein Trikot mit dem alten, mit den Initialen vom SC Freiburg hatte ich an, als wir dieses Jubiläumsspiel hier gemacht haben gegen Bayern München.
Mhm.
Auch mit so einer, okay, mit so einer sogenannten Seniorenmannschaft haben wir versucht, eben nochmal mit den Spielern, die den allerersten Aufstieg mitgemacht haben und in München auch das erste Bundesligaspiel dann 3-1 verloren hatten, war es so, dass wir, ja, dass ich da hier bei dem Rückspiel habe ich, glaube ich, auch von den alten Trikots eins untergebracht sozusagen.
Also ich habe das sehr genossen. Ich habe am Samstag in Berlin erstmals seit Jahrzehnten eigentlich mit Trikot und Schal auf der Tribüne gesessen.
und kommt genossen, ja auch nicht mehr so oft
in
vor, ne?
Jugend,
muss man ja sagen.
In meine Jugend einzutauchen, ja, das hat mir schon Spaß gemacht. Ne? Herr Finke, die Steffi, meine junge Kollegin in diesem Podcast, hat eine Schnellfragerunde vorbereitet.
Okay.
Sind Sie bereit?
Ja, klar.
Bevor aber möchte ich eine Tradition nicht abreißen lassen, weil unser Podcast heißt so und ich habe es vergessen tatsächlich zum Anfang. Gibt es natürlich erstmal noch einen Schluck Bier, damit wir alle kurz uns festigen können und vorbereiten. Es ist natürlich alkoholfrei, wie immer.
Alkohol war selbstverständlich.
So. Und wenn ich mal die Gelegenheit habe, Dankeschön, mit Volker Finke anzustoßen, dann werde ich das nicht auslassen,
okay,
sagen wir es mal so.
Okay.
So.
Also als wir sie zum ersten Mal hier thematisiert haben,
Prost,
da war die Steffi richtig beleidigt, dass ich glaubte, sie könnte sie eventuell nicht kennen, weil die war ja ein kleines Mädchen,
ja,
als sie hier aktiv waren als Trainer vom SC.
Okay.
Aber sie sagte, du spinnst wohl, selbstverständlich kenne ich Volker Finke.
Klar. Okay. Also, auch mit meinen 28 jungen Jahren kann ich mich nicht an alles erinnern, weil da war ich nicht dabei, aber man weiß es natürlich.
Ja.
Und jetzt eben Schnellfragerunde, das ist das, was der Frank auf gar keinen Fall kann, weil schnelle Antworten geben ist nicht so seins. Wir probieren es aber mal zusammen. Auf geht's. Bester Spieler, den Sie je trainiert haben?
Mache ich nicht, weil es so viele gute Spieler gab mit unterschiedlichen Stärken, will ich nicht einen hervorheben.
Wer war Ihr Lieblingsgegner?
Ja, die ersten Jahre Bayern München.
Was haben Sie Spielern verboten?
Eigentlich nach den Spielen zu lange um die Häuser zu gehen. Wir haben eigentlich nach den Spielen und auch vor den Spielen haben wir uns schon professionell verhalten.
Also Ibiza-Flüge hätte es bei Ihnen nicht gegeben?
Nein, ganz sicher nicht.
Okay, Fußball in drei Worten für Sie.
In drei Worten?
Ja.
Beste Spielidee?
Überhaupt.
Überhaupt, genau.
Was nervt Sie am modernen Fußball?
Ein bisschen das Drumherum, weil da hat sich vieles verändert und es ist jetzt eher so, dass berichtet wird über die Fanmärsche und über die Aktionen rund um die Mannschaft und die Mannschaften. Den Mannschaften wird ja auch das Gefühl gegeben, dass sie ein Teil von etwas sind und ich finde, das ist manchmal, finde ich, ein bisschen unangebracht und übertrieben.
Ihr Lieblingsstadion außer dem Dreisamstadion?
Ah.
Mist, ne?
Ja, trotzdem das Kölner Stadion.
Das Kölner Stadion. Und dann noch Der Trainerjob in einem Satz.
Fußballtrainer haben es nicht immer leicht, aber haben auch die Chance, besondere Dinge zu entwickeln, was eben sehr viel Freude macht. Es ist so, dass man einem Mannschaftssport natürlich viel, viel mehr gemeinsam Probleme lösen kann, auch auf dem Spielfeld Probleme lösen kann, durch ein gutes Zusammenarbeiten, auch wenn es ist eben nicht die Summe der Spieler, die eine Stärke der Mannschaft ausmacht, sondern die Art und Weise, wie die Einzelnen zusammenspielen.
Schön. Kann ja, ich jetzt sehr schön.
Wusstest du das nicht?
Doch, wusste ich, weil wir das ja auch immer vorheben, wenn wir über den SC sprechen. Und jetzt gebe ich ab und wir gehen ein bisschen zurück.
Ein Schuss Nostalgie.
Aber sehr, sehr gerne. Ja. Und ich bin ja nicht ganz von Anfang an in ihrer Freiburger Zeit, in den Finke-Jahren des SC Freiburg dabei gewesen, kam nach dem Aufstieg, ein halbes Jahr später, mein erstes kleines Highlight, war eigentlich schon richtig groß. Ich habe an dem Freitag vor dem Heimspiel gegen VfB Stuttgart in dieser ersten Saison meinen Arbeitsvertrag hier unterschrieben, habe mir dann das Spiel angeguckt, was ihr gewonnen habt, 2-1. Das war eine Sensation, dass der SC Freiburg gegen Stuttgart gewinnt. Und das Zweite war dann, als ich hier eine Wohnung suchen musste, da habe ich gegen Bayern München gespielt, als Uwe Wassmer dreimal zugeschlagen hat. Das war auch riesig. Was waren denn Ihre Highlights? Wahrscheinlich der Aufstieg schon mal, oder? Das Erste.
Ja, also Highlight kann man so und so verstehen. Wenn es rein sportlich ausgerichtet ist, die Frage, dann sind es schon auch die Spiele gegen Bayern München und so weiter, weil da hatten wir die ersten 3 Jahre jedes Mal auch alle 3 Punkte hier in Freiburg kassiert sozusagen und haben dem Bayern wehgetan. Und wir waren in meinem zweiten Erstliga-Jahr hier in Freiburg, waren wir Tabellendritter und Bayern München war Sechster in der Tabelle.
Sie erzählen das so einfach mal eben daher, aber das ist natürlich schon was Besonderes.
Ja, natürlich ist es was Besonderes, vor allen Dingen, weil wir waren ja finanziell hatten wir waren immer auf dem Abstiegsplatz in der Finanztabelle und da, wo wir Dritter waren, waren wir sogar Tabellenletzter mit unserem Budget und deswegen hat natürlich auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch den Preis gehabt, dass wir natürlich dann die besten Spieler verloren haben. Mhm. Nach so einem Jahr ist ein Verein mit seinen Gehältern unten im Abstiegsbereich sozusagen, also Gehälter im Abstiegsbereich, ist es natürlich klar, dass dann die herausragenden Spieler Angebote kriegen und wir haben dann wichtige Spieler auch verloren und dann geht es ein bisschen wieder von vorne los und so eine Mannschaft, auch wenn sie sich gut entwickelt hat, meiner Ansicht nach irgendwann nach 4 Jahren ist so ein Peak erreicht und dann muss man neu sortieren, dann muss man verjüngen, muss rechtzeitig Spieler tatsächlich nicht auswechseln, aber so behandeln, dass die selber irgendwann eventuell den Verein wechseln, damit man neue dazu holt. Und das ist so das, ja.
Wenn jetzt die guten Spieler gehen, ist man als Trainer, eigentlich, das wollte ich schon mal fragen, dass man denkt, oh, ich habe das doch jetzt aufgebaut, Leute, und jetzt geht ihr alle. Macht es was persönlich mit einem?
Na, ich finde das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer war damals noch etwas anders, als es heute ist, weil die Spieler haben nicht in dem Maße die Beziehung zu ihrem Verein durch die Agenturen und durch ihre Spielerberater regeln lassen, sondern es war schon so, dass wir noch viele Spieler damals hatten, die nicht ihren Agenten geschickt haben zu den Gesprächen mit Herrn Stocker und mit mir, sondern dass es und da hat sich eben vieles geändert. Ich persönlich glaube, dass wir da eine gute Lösung hatten. Es waren immer Stocker, Finke, Sarstedt. Wir haben zu dritt, haben wir uns alles angeguckt, was über einen neuen Spieler zu greifen war. Alle Spielbeobachtungen nochmal uns vor Augen geführt und passt er zu uns, wo kann er uns helfen? Und dann war es eigentlich so, dass wir in der Regel dann, also als Beispiel Sebastian Kehl, da gab es keine Einigkeit. Der eine meinte dann, der ist zu langsam, der hat nicht diese kleinen, schnellen, kurzen Drehbewegungen und so weiter. Und also wenn das so kritisch war, hatten wir vorher so verabredet, irgendwann habe ich dann als Trainer doppeltes Stimmrecht. Also es war dann schon so, dass ich auch gegen die Meinung.
Quasi Vetorecht.
Ja, na, Vetorecht. Also ich konnte es dann durchsetzen, dass ich den Spieler, dass wir den kriegen konnten. Und was sich dann auch in den meisten Fällen jedenfalls ganz gut herausgestellt hat. Aber es ist trotzdem gut. Also uns, für uns war es gut. Wir hatten den Präsidenten mit im Boot, der leidenschaftlicher Fußballdenker war sozusagen und auch immer eine Meinung zu Spielern hatte und zwar nie im Stadion war wegen seiner gesundheitlichen Situation. Er war früh Markomar-Patient und durfte also sich nicht so aufregen. Und dann war es aber immer so, und das hat uns zusammengeschweißt, obwohl wir in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung waren, zusammengeschweißt hat uns, dass wir immer am nächsten Morgen nach dem Spiel haben wir zusammen Kassette reingelegt und haben das Spiel geguckt. So, und dann konnte auch eben Achim Stocker alles loswerden, was er zu dem Spiel, weil der ja nicht im Stadion war, sondern Videotext geguckt hat, konnte Achim Stocker sich nochmal ein Bild machen. Achim Sarstedt sowieso, der ja immer dabei war und auch ein absoluter Fachmann ist. Und diese Situation, dass wir die Dinge im kleinen Kreis so gemeinsam gemacht haben, ist ja natürlich oft kritisiert worden, dass wir keine richtige Scouting-Abteilung hätten. Ich kann dazu nur sagen, wir haben mit einem Netzwerk...
Es hat funktioniert, ne?
Mit einem Netzwerk von Leuten, vor allen Dingen auch mit ganz, ganz vielen Bekannten aus den Bereichen, auch aus dem Amateurbereich, da haben Leute, die Landesliga, Verbandsliga, Oberliga-Mannschaften trainiert haben, die haben dann plötzlich bei mir angerufen und haben gesagt, ich glaube, bei uns in der Staffel oder bei uns sogar im Verein, da ist jemand, der könnte dir gefallen oder das ist so ein bisschen, das passt zu euch, wie ihr spielt. Und über dieses gut aufgebaute Netzwerk haben wir tatsächlich richtig viele gute Spieler gekriegt.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig, avell.de.
Herr Finke, mir fällt deine Geschichte ein, wo Sie das gerade sagen, die Gespräche mit dem Achim Stocker damals immer. Erinnern Sie sich, Sie haben sich mal bei mir beklagt. Sie haben gesagt, Herr Rischmüller, müssen Sie das machen mit diesen Noten? Mhm. Ich habe gesagt, warum? Ich muss dem Herrn Stocker erklären, warum die Jara eine 4 gekriegt hat. Das ist eine schöne Geschichte. Zurück zu den Highlights, Herr Fink. Sie haben den Platz 3 angesprochen. Ich habe hier für mich stehen, die gesamte Saison 94-95 war für mich ein Highlight. Ich als Reporter, als begleitender Reporter, ich bin wie auf einer Wolke zu jedem Spiel, weil fast meistens hast du gewonnen. Das war ja riesig. Und das mit dem kleinsten Etat, heute nicht vorstellbar, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Geht nicht.
Weil was anders ist?
Na, weil es, ich sag mal, es gibt so bestimmte Etatgrößen, auf die muss man zurückgreifen können, damit man einfach eine, sag ich mal, einfach eine echte Chance hat, die Spielklasse zu halten. Ja, so. Ja. Und bei uns war es eben nicht nur die Summe der einzelnen Spieler dann, sondern es war jetzt auch wirklich, in dem Fall hat es ein bisschen mit mir zu tun, wir haben anders gespielt als die Gegner. Das hat sich dann mit den Jahren auch wieder verändert, insofern, dass eben dieses Spiel über die Räume, dieses nicht mehr gegenspielerorientierte Fußballspielen, was wir ganz früh gemacht haben, wir haben schlicht und einfach übernehmen, übergeben, war selbstverständlich. Wir haben versucht, durch Spiel ohne Ball, dass mindestens 3-4 Spieler, die gar nicht am Ball waren, dass die durch ihre Läufe auf dem Platz Räume geschafft haben, in die dann wiederum aus dem etwas defensiveren Bereich jemand reinstoßen konnte, weil sie dann die anderen ihre Gegenspieler weggeschleppt hatten. So, dieses Räume schaffen, Spielzonen eröffnen, die im traditionellen Fußball, wie er bei uns lange, viel länger als in den Mittelmeerländern wurde, bei uns in Deutschland wurden der Spielmacher, die Stürmer wurden markiert von Gegenspielern, deren Aufgabe darin bestand, bis zurück in die Kabine, bis über die Außenlinie sozusagen. Es gab Trainer, die haben das so genannt, der muss jetzt deinen Atem spüren und der darf nie in Ruhe gelassen werden und der darf nicht in Ruhe jemals einen Ball annehmen. Ja, und diese Pärchenbildung, die ganz, ganz lange im deutschen Fußball auch noch gepflegt worden ist, weil der deutsche Fußball aber auch trotz dieser Situation, dass sie spieltaktisch ein bisschen zurück waren gegenüber anderen Ländern, ist es so, dass Deutschland trotzdem damit auch Erfolg hatte, weil diese robuste Spielweise, ja, hat dann irgendwann dazu geführt, dass man mit Franz Beckenbauer ja in der deutschen Nationalmannschaft ein Genie plötzlich hatte, der plötzlich anfing, vor den Pärchen sich zu bewegen, der den Spielaufbau eingeleitet hat von hinten raus oder zur Not auch mal hinter die Pärchen sich noch defensiv bewegt hat. Und das haben viele oft gar nicht verstanden. Also ich kann mich an Situationen erinnern im Dreisamstadion in der zweiten Liga, halt eben im ersten und zweiten Jahr vor allen Dingen, bis auch die Zuschauer sich an eine andere Spielweise gewöhnt hatten, war es so, dass ganz oft auch von der Tribüne Zuschauer eben versucht haben, die Trainerbank zu erreichen nach dem Motto, da wird wieder der und der wird wieder nicht gedeckt, ob wir blind werden und so weiter. Ja, das sind so
die Haupttribüne netten, war immer kritisch. Ja.
Das sind die netten Geschichten am Rande. Wenn du Überzahl schaffst in der Nähe des Balles, ist es automatisch so, dass irgendwo einer vom Gegner freistehen muss. Und wenn du eine gute Mannschaft hast und wenn es gut geübt worden ist sozusagen oder selbstverständlich geworden ist, dann ist es hoffentlich ein Spieler, der ganz weit weg ist von der Spielsituation, weit weg ist von der Situation, wo um den Ball gekämpft wird und der eben nicht mit einem Ball einfach anspielbar ist. So, also, und da haben sich aber dann irgendwann, hörten die Rufe auf, weil sie dann gemerkt haben, ey,
Huch.
Sie spielen anders und haben damit Erfolg, also ist gut.
Neben der Raumdeckung, übernehmen, übergeben, haben Sie ja auch eine Spielweise oder eine Formation der Mannschaft gespielt, die wurde vor gar nicht langer Zeit als der neueste Scheiß verkauft, die Dreierkette mit Schienenspielern.
Ja, ja.
Da habe ich gesagt, das hat Herr Finke schon Anfang der 90er gespielt beim SC. Das ist irgendwann mal neu entdeckt worden und galt dann als das ganz moderne Ding.
Richtig, das ist wie bei Songs. Jetzt man covert einfach das, was früher gelaufen ist.
Woher hatten Sie diese Spielweise? Hatten Sie die vom Mittelmeerraum übernommen?
Ja, also ich bin als Student sozusagen bin ich in Semesterferien eigentlich regelmäßig im Mittelmeerraum gewesen. Ich hatte so 2-3 Adressen, wo ich auch so als, wie nennt man das, Sportanimator, also die Urlaubsgäste ein bisschen bespaßt habe. Junge
Haben Sie
Leute
wirklich so Party-Animationen gemacht?
Nicht Party-Animationen.
Sport-Animationen,
Entschuldigung.
Sport, also es gab
so Aquajogging oder sowas?
Nein, auch nicht. Volleyball, Tischtennis waren die Hauptthemen.
Ja, aber Tischtennis das weiß ich. Das.
Weil ich im Tischtennis eben auch Kontakte und Netzwerk hatte, bis zu Leuten, die irgendwann früher mal Weltmeister, Europameister, bla 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 und dann das zum Geschäftsmodell gemacht haben, dass sie wiederum mit ihrem Namen in irgendwelchen Ferienorten Trainingsmöglichkeiten schafften.
Ja.
Also es ging dann auch darum, dass da talentierte junge Leute hingeschickt wurden, die Eltern haben das natürlich bezahlen müssen und dann wurde dort dann auch so mit diesem Alex Ehrlich, das ist ein ganz jahrzehntelanger zurück Tischtennisspieler, der hatte in Südfrankreich hatte der so ein Feriendorf mit dieser Sportanimation, sprich tatsächlich aber Sporttraining.
Mhm.
Und da bin ich oft gewesen, habe aber dann auch von da aus mir den südfranzösischen Fußball und den italienischen Fußball oft angeguckt, war in Mailand und habe einfach mich da durchgeschlagen an allen vorbei sozusagen, dass ich mal ein paar Trainingseinheiten sehen konnte. Und es gibt einfach tatsächlich Situationen, da waren wir in Deutschland nicht in der ersten Reihe, spieltaktisch. All das, was dann passiert ist, und da ist es so, dass bei uns beim Training tauchten auch dann irgendwann, als sie gemerkt haben, ey, die Freiburger spielen anders und haben damit Erfolg, dann tauchten auch beim Training Leute auf. Ich sag mal, es war eben so, dass Ralf Rangnick, der hat ja so einen Ziehvater, so einen älteren, der immer für ihn auch Gegner mitbeobachtet hat. Der tauchte zum Beispiel, Achim Saarstedt, der kannte die ja auch alle, so, ne, der hat dann ganz schnell zu mir gesagt, ey Volker, da...
Ja, da wird gespitzelt.
Ja, wir haben wieder Besuch. Und das, aber wir haben den natürlich das nicht unterbunden, sondern haben das auch alles laufen lassen, logischerweise. Mhm. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass wir haben die ersten Jahre davon profitiert. Das wusste ich, dass wir davon profitiert haben und habe deswegen im Verein immer drauf gedrängt. Wir müssen die Voraussetzungen verbessern, dass wir konkurrenzfähig sind, ohne dass wir einen Systemvorteil haben müssen. Ja, so.
Aber offensichtlich extrem profitiert von Ihrem Engagement, dass Sie sich auch die ganzen Trainings eben im Mittelmeerraum angeguckt haben. Hätte ja man auch machen können.
Aber viel mehr davon profitiert haben Sie dadurch, dass ich mich in den Bereichen dagegen ausgesprochen habe, jetzt mit dem letzten Geld, was wir noch hatten, meinetwegen, jetzt unbedingt einen Spieler zu bezahlen, sondern ja. Wir müssen Infrastruktur verbessern. Wir müssen warme Duschen haben, wir müssen vielleicht eine Sauna mal haben, wir müssen mal ein Kaltwassertretbecken haben, wir müssen unten die kleine Turnhalle mit Basketballkörben versehen.
Das kann man sich nicht vorstellen heutzutage, ne?
Nein, ja, das Herr Finke, was
genau,
Herr Finke
dass
berichtet.
Das nicht alles gab.
Ja, und wo er die Ideen hergeholt hat aus Südeuropa und so weiter. Das ist die Basis für das, was wir heute erleben.
Ja,
dass wir heute
absolut.
Dass wir heute nach Frankreich und nach Italien durften, dass wir bei Juve spielen durften vor 2 Jahren, ist letztendlich die Basis dafür gelegt worden. Und ich glaube, deshalb haben sie auch diesen legendären Status hier in der Stadt. Ich möchte zurück zu den Highlights gerne. Ja. Europa gab es nämlich auch schon mal ganz früh. In dem Jahr 1995 war der SC zum ersten Mal im Europacup dabei. Es war nur ein kurzes, stell dich ein, gegen Slavia Prag.
Ja, genau.
Was ich am meisten erinnere daraus, ist eigentlich die Schiedsrichterbetreuung von Slavia. Da haben sie sich wahnsinnig drüber aufgeregt.
Ja, aber das ist auch ein Thema, da ist man halt die ersten Jahre drin im Fußball. Und da regt man sich nicht zu Unrecht drüber auf. Jahre später sehe ich's ein bisschen gelassener. Und tatsächlich war die Betreuung des Schiedsrichtergespanns war eben ein bisschen unter der Gürtellinie, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie trug Minirock.
Ja, genau. Und es war für mich auch deswegen einfach unangenehm, weil wir sozusagen dann auch noch zugucken konnten, wie aus dem kleinen Bus, mit dem die Schiedsrichter unterwegs waren, stiegen dann zuerst die Damen aus, die aber, wie gesagt, ganz offensichtlich Einheimische waren und keine mitgereisten Familienangehörigen. Das ist jetzt aber auch...
Ja, ist ewig lange.
Nein, das ist jetzt, das ist viele Jahre später, sage ich mal einfach, ich habe in Afrika im Zusammenhang mit WM-Qualifikation habe ich viele Dinge im Bereich der FIFA erlebt, die eigentlich
noch gravierender sind?
Nicht gravierender, ja. Dagegen ist das, was eben jetzt so leicht angesprochen worden ist, ist im Grunde völlig unwesentlich im Vergleich zu der Art und Weise, wie die großen Fußballverbände, vor allen Dingen die FIFA, egal ob Blatter, Infantino oder egal, ist es einfach ein unfassbar unangenehm korruptes Geschäft. Und die Wiederwahlen werden immer dadurch geregelt, dass eben von den so vielen Fußballverbänden sind eben so und so viele auf die kleinen Extra-Einnahmen angewiesen und die wählen dann auch schon leider immer wieder diejenigen, die das Geschäft über Zuwendung, über Geld und so weiter machen. Das ärgert mich sehr, deswegen bin ich da auch so ein bisschen distanziert geworden. Bin eigentlich, manchmal, wenn ich sehe, was für Wettbewerbe da auch dann sich ausbreiten und noch mehr Mannschaften sollen teilnehmen und noch mehr. Und man sieht,
haben Sie dann das Gefühl, es geht einfach nur um Geld?
Es geht viel um Geld.
Ja.
Mehr als im Fußball unbedingt sein muss.
Ja.
Wir gehen zurück in die 90er Jahre, Volker Finke, wenn Sie gerne wollen. Damals gab es dann so diesen Song bei den Fans des SC Freiburg. Wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Europacup. Und das stimmte ja auch. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Jahr 2001. Das war für mich wirklich ein absolutes Highlight. Der SC Freiburg spielte im Hinspiel des Europacups bei Feyenoord Rotterdam im De Kuip.
Ja.
Und das Besondere war, der SC Freiburg spielte auf Augenhöhe mit diesem Weltclub, mit Feyenoord Rotterdam. Es ging mit 1-0 verloren, aber das konnte man verschmerzen. Das war ja ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Steffi, für dich im Rückspiel steht es 2-0 für Freiburg. Kehl und Kobi haben getroffen, Kobi Aschwili. Und der zweite Treffer, 47. Minute. Und das Stadion träumte, dass wir Feyenoord, den späteren Sieger des UEFA Cups, eventuell daraus befördern würden. Aber ein gewisser Van Hooijdonk mit einem wahnsinnigen Kurvenschuss macht das 2-1. Dann fällt das 2-2 und mit 2-2 bist du draußen. Wie tief war die Enttäuschung beim Trainer?
Ja, ich war enttäuscht, keine Frage. Ich habe mich vor allen Dingen drüber geärgert, weil es vermeidbar war, wie die Gegentore, vor allen Dingen das Gegentor praktisch von der Eckfahne, das hat mir wehgetan. Das war ein Freistoß, der etwa ungefähr einen Meter von der Grundlinie nach innen gezogen, also zum Feld hin, fast an der Außenlinie war und von Heudonk schießt den direkt oben links mit viel Drall ins lange Eck. Und das hat wehgetan, weil wir hatten, das war eine Mannschaft mit unseren guten Georgier, mit Kobiaschwili, Jaschwili, mit da war es so, dass wir tatsächlich noch den nächsten Schritt geschafft hätten. Und ja, von daher habe ich, da habe ich ein bisschen gelitten. Ansonsten war ich bei Pokalwettbewerben anders. Ich war anders auf, also ich, dieser, grundsätzlich hat jetzt dieser Pokalwettkampf auch bei uns, der DFB-Pokal, hat eine völlig andere Bedeutung gekriegt, als es für uns damals war. Also bei uns war immer so, also die Nummer zwei im Tor kriegt auf jeden Fall die Pokalspiele.
Ah, wirklich?
Ja, klar. Und es war, wir haben die Pokalspiele, hat da mal Stefan Beneking im Tor gespielt. Also Leute, die sonst nicht regelmäßig spielten. Und um auch mal etwas auszuprobieren, beziehungsweise Leuten, die wenig Spielpraxis hatten, eine Chance geben, war ich nicht alleine. Gab auch andere Trainer, die das so gemacht haben. Die haben dann, aber der Pokal ist aufgewertet worden, vor allen Dingen natürlich durch die Attraktivität, dass in jeder Runde immer mehr Geld auch eine Rolle spielt und es für die Vereine echt attraktiv war. Und es ist inzwischen einer der kürzesten Wege auch in den europäischen Wettbewerb.
Ja, VfB das Stuttgart, stimmt, ja.
VfB Stuttgart hätte eine unangenehme Saison jetzt gerade gespielt, wenn es eben den Pokalsieg nicht gäbe.
Ja, so sieht's sicherlich aus, ja. Was in dieses Jahr, was Sie gerade erwähnt haben, mit der tollen Mannschaft, wir hatten eine tolle Mannschaft, ich sag wir, ich bin auch Mitglied inzwischen im Förderverein der Fußballschule und so weiter, aus Überzeugung übrigens, und diese Mannschaft, die gegen Feyenoord davor stand, die rauszukicken, ist am Ende der Saison abgestiegen. Ich habe es nochmal überprüft.
Ja, ja.
Das ist fast unerklärlich. Oder war es das, was der Europacup gekostet hat? War ja dann doch drei Runden, zwei Spiele. Ja. Übrigens in dem Jahr.
Drei Runden mit Hin- und Rückspiel.
Ja, mit Hin- und Rückspiel. Unter anderem 11. September 2001, als die Türme fielen in New York.
Ja, genau.
Unvergessliches Datum. Dann steigen die am Ende der Saison ab. Und damit sind wir so ein bisschen bei den Tiefpunkten, die ich auch ansprechen möchte. Was hat Ihnen denn in dieser Zeit besonders geschmerzt in den Finke-Jahren? Was waren schmerzhafteste Momente für Sie?
Ja.
Gut, drei Abstiege haben wir.
Ja.
Die waren schmerzhaft.
Die waren schmerzhaft. Aber es war eigentlich so, dass wir, und das war dann in dem Jahr, war es etwas anders, weil wir auch noch lange eigentlich einen gesicherten Tabellenplatz hatten. Wir sind in der Rückserie, es hat auch viel damit zu tun, dass Andreas Rettig ist in der Saison, hat er uns während der Saison verlassen zum 1. FC Köln, ist er gegangen. Und hat sich bei mir wirklich auch diskret, aber mit einer längeren, mit einem längeren Schriftstück verabschiedet, weil er eben für sich aus seiner Lebenssituation, hat hier super Arbeit gemacht, war der erste Manager, den es überhaupt hier gab, ja, und hat ganz erfolgreich gearbeitet, aber bei ihm zu Hause vor der Haustür war eben natürlich, er als Ex-Leverkusener war 1. FC Köln eine super Adresse, und das konnte er, aber er hat, die Diskussionen mit mir waren für ihn, hat er ein bisschen getestet, aber das hat mir wehgetan, dass da mitten in der Saison der Wechsel kam.
Ja. Und ja, noch bitterer, wir haben dann in Köln 2-0 verloren.
Exakt.
Exakt.
Ja, exakt. Genau,
ja, so war es. Und vorher ein Heimspiel gegen Stuttgart verloren.
Ja, genau.
Und dann warst du plötzlich unten drin und, genau, und dann stieg diese Mannschaft, die überqualifiziert war für den Abstieg, stieg dann ab.
Ja.
Das Wort vom Betriebsunfall machte die Runde. Aber Ihnen ist ja zweimal was Wunderbares gelungen. Sie sind, die ersten beiden Abstiege haben Sie jeweils im Handumdrehen korrigiert, jeweils wieder aufgestiegen, auf zwei ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wenn ich es recht erinnere. Im ersten Abstieg, meine ich, haben Sie relativ viel Personal gewechselt, im zweiten dann nicht.
Ja, es war so, das stimmt. Es gab die Mannschaften haben, ja, es gab unterschiedliche Gründe für den Abstieg jeweils. Ja, und bei dem einen Abstieg war es auf jeden Fall so, weiß ich noch, wie ich dem Achim Stocker erklärt habe, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir wechseln im großen Stil, wir behalten nur ganz wenige. Ich glaube, wir haben nur 4 oder 5 Spieler behalten und haben 14 dazugeholt.
So ist es, ja.
Und weil 14 Neuzugänge und 4 oder 5, die geblieben sind, das ist schon ein komplett Neubeginn sozusagen. Und ich hatte zu Achim Stocker gesagt, also es gibt zwei Dinge, zwei Möglichkeiten, entweder ganz neu sozusagen, oder ich wechsle jetzt so. Oder es muss ein neuer Trainer her. Weil die Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengesetzt ist, ja, habe ich so viel versucht, dass ich glaube,
nicht,
dass das zwischen uns nicht mehr funktionieren wird. Und dann gibt's nur die Möglichkeit, dass eben ein neuer Trainer vielleicht auch in dieser Mannschaft nochmal die Dinge wecken kann, die auch mal drin waren sozusagen.
Und das war dann das Jahr mit Zubaia Baja und
ja,
so weiter?
Ja,
genau, die dann kamen
ja,
und sie sind direkt wieder ja, aufgestiegen. Ja. Fantastische Leistung. Beim zweiten Abstieg ist ihnen das auch gelungen. Da haben sie aber diese, wo wir eben gesagt haben, diese sehr qualifizierte Mannschaft weitgehend zusammengehalten.
Ja, genau.
Und sind auch direkt wieder aufgestiegen. Es gab einen dritten Abstieg. Und da wurde der Wiederaufstieg dann irgendwann denkbar knapp verpasst. In einem denkwürdigen Jahr, das unangenehm war hier in Freiburg. Man hat ihnen irgendwann mitgeteilt, sie wollen nicht mehr mit Volker Finke.
Ja. Das war kurz vor Weihnachten, glaube ich.
Und das hat diese Stadt zerrissen, Steffi.
Ich kann es mir vorstellen, zerrissen. Ja.
Ja. Und ich habe eine Erinnerung an das Spiel zweite Liga. Sie standen nicht gut, das ist richtig. Aber darf ein Trainer Finke nach all den Jahren, nach 16 waren es, gell?
Ja.
Nach 15 Jahren nicht auch mal eine Schwächephase haben? Ja. Ich meine, dass Freiburg nicht abonniert ist auf erste Liga, war eigentlich klar. Aber sie hatten ihre Gegner, mit der Zeit sind die gekommen, irgendwoher. Und dann erinnere ich mich, da wurde bekannt gegeben, wir trennen uns von Volker Finke. Es gab sofort diese beiden Fraktionen, pro Finke und die anderen, ja, weg mit. Und dann gab es ein Spiel in Koblenz, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut, weil ich dran denke. Da schießt Roda Anta das 1-0, das 0-1 für den SC Freiburg. Er rennt nicht zu den Fans oder zu seinen Mitspielern, rennt zu seinem Trainer und die ganze Mannschaft hinterher und jeder Einzelne klatscht mit Volker Finke ab. Und von da an begann eine Erfolgsserie, die auch schon wieder legendär war. Sie sind fast doch noch aufgestiegen,
ja, ja,
obwohl feststand, sie sollten gehen. Wie haben Sie das erlebt? Ich meine, Sie sind ja auch Mensch. Und
ja, das war auf jeden Fall keine leichte Zeit für alle Beteiligten. Ja, es war ja auch für den Vorstand keine leichte Zeit. Und zwar ja, der Vorstand war ja nicht, war im Grunde, war ja selber zerrissen, ja. Mhm. Weil es ist schon so, dass Achim Stocker, mir immer wieder in bestimmten Momenten hat er die Chance genutzt, und hat mich dann wieder zum Spaziergang an der Dreisam geholt und hat mir dann eben einfach nur berichtet, dass es Kräfte im Vorstand gäbe, die einfach keine Ruhe ließen und dass es bei ihm natürlich so wäre, sagt er, wir kennen uns so gut und so, ich weiß das einzuschätzen, was hier zweite Liga und erste Liga bedeutet. Und von daher, ich weiß nur nicht, auch aus gesundheitlichen Gründen, wie lange ich so bestimmten Kräften sozusagen, wie lange ich dagegen halten kann.
Mhm.
Es war so und ich will da jetzt auch, das ist aber auch eine Geschichte, wo man nicht nachkarten sollte, finde ich.
Mhm.
Nach so vielen Jahren muss man da ein bisschen entspannter sein. Ja, richtig ist eben, dass es da dann mit der Bewegung, die unbedingt Wir sind Finke sozusagen im großen Stil initiiert hatte, bekam das dann auch bundesweite Aufmerksamkeit, was mir auch nicht so recht war, ja, weil das ist für Außenstehende ganz schwer zu beurteilen. Es gab dann auch teilweise Promis, die sich dann pro Finke ausgesprochen hatten.
Also ich erinnere mich an ein Tor.
Weinegal, oder? Ja, das ja, war ihm wirklich egal.
Jaschwili ist dann irgendwo hingerannt
in
und hat T-Shirts geholt.
Ach so.
Ja, diese ja, Wir sind Finke-T-Shirts hast. Die Mannschaft hat sich auch mit diesen Wir sind Finke. Die Mannschaft sagte praktisch symbolisch, wir sind Finke.
Ja, ja.
Das war eine wahnsinnige Zeit. Die war ganz schwierig hier,
ja,
auch für Medienschaffende. Es gab teilweise Druck. Ich muss sagen, mir wurde der Rücken freigehalten von meinen Vorgesetzten, wofür ich sehr dankbar bin. Dafür war ich aber auch ein rotes Tuch über Jahre von den Betreibern dieser Sache. Ich hatte mich also, weil ich das zumindest meinte, einschätzen zu können, was der Herr Volker Finke für den SC geleistet hat, fand ich das undankbar, wie man damit umgesprungen ist. Natürlich, rückblickend, der SC steht ja gut da, wir reden gleich über den SC heute, aber es war insgesamt eine sehr, sehr, sehr verworrene Zeit Und selbst die Frau Stocker, Herr Stocker war auf ihrer Seite, ich glaube, die Frau Stocker hat mir über Jahre vorgeworfen, dass ich mich öffentlich so gegen diese Entscheidung immer wieder gewendet habe. Und mittlerweile, sie lebt ja auch in Bad Kreuznach bei mir, man sieht sich und grüßt sich, Freunde, alles gut. Ne? Das ist ja auch ewig lang her. Aber das war schon eine ganz, ganz skurrile Zeit. Zum Schluss ist man ja auch noch wieder weg von dem Gedanken, da wollte man Achim Sarstedt, glaube ich, sogar zum Chef machen, damit irgendwie so ein bisschen Finke noch da bleibt. Und ja, das waren schon Besonderheiten,
Ja, Dutt sollte sogar ausgezahlt werden. Also das war dann so, dass Stocker war auf einer Fernreise irgendwo unterwegs in der Welt mit seiner Frau und war nicht vor Ort und ist dann immer wieder auf dem Laufenden gehalten worden, was hier in Freiburg zu diesem Thema gerade passiert. Und dann hat er dem zugestimmt, dass Achim Sarstedt das machen konnte, weil Achim Stocker hatte mir zugesagt, dass ich bei der Auswahl des Trainers sozusagen ein Mitspracherecht haben sollte, weil er sagte immer, es war so, dass es gab Kräfte im Vorstand, die wollten, dass ich Weihnachten entlassen werde. Und da hat Stocker gesagt, das mache ich auf keinen Fall, dann steigen wir ab, weil mit der Mannschaft, so wie sie da ist, kann tatsächlich, aus seiner Sicht, sagte er dann, kann nur Finke umgehen, weil er seine Jungs schon kennt, warum, wieso, weshalb. Und das so, und da er hat dann unter dem Druck zugestimmt, dass im Sommer ist Schluss, aber er hat mich gefragt, ob ich das mache bis zum Sommer. Weil es gab eben eigentlich den Wunsch von Vorstandsmitgliedern, sofort mich zu entlassen. Und so haben wir das, und so haben wir das dann hingekriegt. Stocker hatte also gesagt, das mache ich nicht, dann steigen wir ab. Und mit der Mannschaft kann nur der Trainer umgehen, sozusagen, der die auch zusammengestellt hat, was schlau ist von ihm. Und wir haben dann ja auch eine Rückserie gespielt, die, glaube ich, rein punktemäßig nie wieder stattgefunden hat. Wir haben in Köln ein Fußballspiel gemacht, das weiß ich noch.
Fußball vom anderen Stern,
hieß es. Ja, genau. Da war dann in der Presse hinterher die Überschrift in Köln, Besuch vom anderen Stern.
Ja.
Und weil der erste FC Köln war eigentlich auch da schon eine Nummer mit einer Vergangenheit, die überragend gut war. Also wir hatten das, was daran ärgerlich war, der Druck ist dadurch teilweise unerträglich geworden, dass man eben dieses Konstrukt, dass man Weihnachten bekannt gibt, dass man im Sommer sich von jemandem trennt, der jetzt aber noch ein halbes Jahr als Trainer...
Bisschen undankbar, ne? Dann steht man da und ja, so, machen ist, Sie mal noch ein halbes Jahr.
Das ist schon eine ganz schwierige und komplizierte Situation. Vor allen Dingen ist es so, dass wir eine Mannschaft, die da komplett jung war, und die dann so eine Rückserie gespielt und ihre Stärken nochmal demonstriert, so nach dem Motto, wenn wir jetzt ein Jahr Geduld gehabt hätten, auf Deutsch gesagt, wären wir wahrscheinlich, ne, dann eventuell auch wieder mit dieser Gruppe hätten wir wieder aufsteigen können. Das wurde nicht abgewartet, sozusagen, was überhaupt in dieser Mannschaft steckt. Und mit der Entscheidung zu Weihnachten, also Weihnachten zu sagen, im Sommer ist Schluss, da war es dann eben so, dass auch da Achim Stocker nochmal insofern eingeknickt ist, dass er dem Dutt, den er vorher verpflichtet hatte, schon in Zustimmung wohl aller im Vorstand. Andreas Bornemann war auch jemand, der damals gerade als Vertreter für Rettig war. Andreas Bornemann hier hat seit der jetzt super gute Arbeit macht bei St. Pauli, ja. Und der hatte auch eine Rolle gespielt, die sehr positiv war, sozusagen. Also jetzt aus meiner Sicht für den Verein positiv war, er hat viel beruhigt und hat eben dann in der Situation hat der Verein ja auch profitiert. Sind viele Spieler gegangen und der Verein hat gute Ablösesummen gekriegt für die Spieler. Ja, es war nicht so, also es war wirklich so, dass unser Finanzmeister mir das später ein paar Mal nochmal gesagt hat. Also für uns war dann durch die Trennung und der guten Rückserie war es so, dass wir finanziell weil so viele gute Spieler gewechselt sind, aber nicht, weil ich ihnen gesagt habe, ihr müsst hier jetzt weg. Ja, was auch noch kolportiert worden ist. Das ist dann in solchen Zeiten
wird ja alles erzählt,
geht leider die Sachlichkeit verloren. Ja. Und das sind dann Zeiten, von denen man später sagt, das hätte ich nicht erleben müssen. Ja, aber es ist Teil auch der Geschichte.
Ihr Gegenspieler von damals, Volker Finke, den Namen haben wir jetzt vermieden auszusprechen, hat mit Ihnen was gemeinsam. Sie haben beide Weinstöcke am Kaiserstuhl.
Haben Sie wirklich?
Ich habe Weinstücke im Kaiserstuhl, ja. Das stimmt.
Und vielleicht, um die Schwere rauszunehmen, Bornemann, Stichwort Bornemann. Ja. Als ich in Berlin war, habe ich mein Ticket am Scandic Hotel abgeholt. Da wohnten die Mitarbeiter von Arminia Bielefeld, die da mit ein paar Bussen waren. Und dann haben die mich mitgenommen, auch im Bus zum Stadion. Und neben mir sitzt ein junger Mann und plötzlich stellt sich raus, der Sohn von Andy Bornemann. Der ist U17-Trainer bei Arminia Bielefeld. So klein ist die Welt.
Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Ja. Genau.
Herr Finke, für mich mal kurz zum Verständnis. 16 Jahre lang macht man diesen Job. Der erste Tag, wo es nicht mehr so ist. Man steht auf. Was denkt man denn dann? Fragt man sich wirklich, was fängt man jetzt heute mit diesem Tag an? Weil 16 Jahre, das ist so lange. Es ist ja auch eine extreme Routine. In einem gewissen Weise. Und dann ist das auf einmal nicht mehr da.
Ja.
Wie war das für Sie?
Ja, das fand ich nicht so, das war jetzt kein Problem für mich, weil ich auch tatsächlich auch neben dem Fußball ziemlich viele Interessen habe. Mhm. Und auch einfach, ich habe in den Bereichen viele gute Bekannte, schlaue Leute. Wir engagieren uns ja auch in vielen Dingen, die es wert sind, dass man sich für sie engagiert. Das sind zum Beispiel Klimaproblematik, das sind Dinge wie, was machen wir mit der AfD und so weiter. Und das sind die oft belächelte Ehrenamtlichkeit macht ja eigentlich sehr viel Arbeit, die normalerweise Regierungen
wahnsinnig wichtig, ja.
Machen müssten. Ja. Und von daher ist es die ehrenamtliche Arbeit, in der es dann auch, wenn man bei Initiativen sich engagiert, ist eben auch klar, das muss man dann versuchen, auch mit einzusetzen, dass die Strahlkraft des Fußballs natürlich dann auch dazu führt, dass die Leute schon aufmerksam sind und sagen, so ganz blöd ist der ja nicht. Ne? Und man kann dann also in solchen Initiativen eben auch sehr wichtige und schöne Erfolge teilweise erzielen für Projekte. Wir haben hier ist ja alles ziemlich bekannt. Wir leben in Green City, und manchmal ist es außerhalb ganz schwer verständlich, warum hier zwei Autobahnvollanschlüsse mitten in der Stadt gebaut werden sollen. Ist schwer nachzuvollziehen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Zustimmung eben auch von ganz vielen Leuten, der Respekt, den die solche Leute auch jemandem entgegenbringen, von dem sie auch wissen, dass er gerade auch wegen seiner Fußballgeschichte im Grunde besonders beobachtet wird und das auch nicht nur angenehm ist. Ich kenne so ein paar Leserbriefschreiber, die mokieren sich immer, dass ich als Fußballtrainer zu viel geflogen sei, dass ich als Trainer von Kamerun und so durch die Welt geflogen sei. Und dass ich dann jetzt später sozusagen plötzlich so tue, als wenn das Fliegen nicht das Angenehmste ist fürs Klima.
Ich kann mal, glaube ich, für alles, was in so Leserbriefen, sozialen Netzwerken, denen kann man es nie recht machen. Ich finde es wahnsinnig toll, dass Sie Ihre Zeit für solche Projekte jetzt nutzen und da sagen, ich möchte noch weiter wirken auf eine gewisse Art und Weise und dafür auch nutzen, was davor war. Das finde ich toll.
Ich habe heute Morgen gerade, wie gesagt, habe ich vorhin schon kurz gesagt, ein längeres Telefongespräch mit Ewald Lien geführt. Wir gehören so ein bisschen auch zu den nicht Grenzgängern, aber wir gehen eher so, dass wir sagen, wir gucken über den Tellerrand in bestimmten Bereichen. Und Ewald ist eben auch zum Beispiel klimamäßig total engagiert. Und es ist einfach immer gut, wenn es eben auch aus diesen populären Sportarten Leute gibt, finde ich, die sich für Themen einsetzen, die zwar eigentlich der Politik in die
aber
Politik
gehören. Aber schadet nicht, wenn man es auch macht.
Genau,
ne?
Verstehe
ich.
Mein Job ist trotzdem wieder auf Fußball zurückzukommen.
Wir haben den kurzen Exkurs gemacht.
Von Ewald Lien geht die Geschichte, als er Spieler in meinem Heimatverein war, hat er seinen Mitspielern die Deodosen mit Treibgas aus den Taschen gezogen und hat sie aufgeklärt, dass das scheiße ist fürs Klima. Ja. Aber ich wollte, eine Frage habe ich noch, bevor die Steffi mit Fragen aus dem Netz auf sie zukommt. Wie blickt Volker Finke heute auf den SC Freiburg, der fast wieder den dritten Platz geschafft hätte, hat es nicht ganz geschafft. Aber es ist wahrscheinlich eine ganz andere Story heute, aber eine, die auf dem fußt, was sie damals geschaffen haben.
Sie haben es ja schon angerissen, dass es ein bisschen anders natürlich jetzt heutzutage ist wie damals, aber was... Nein, in die Zukunft mal geblickt.
Also bei mir ist es so, dass ich freue mich sehr, dass es das Stichwort Kontinuität sozusagen, was für uns auf jeden Fall damals, dass also Achim Stocker mir den Rücken freigehalten hat, für meine sportlichen Ideen umzusetzen. Ja, das hätte nicht jeder Vorstand mitgemacht. Vor allen Dingen, weil eben auch Achim Stocker selber schon ein Fußballfachmann war. Und es ist so, dass es jetzt wirklich so ist, dass ich ich bin da nicht unzufrieden. Aber sagen Sie mal noch mal ganz kurz, ich habe eben nämlich einmal quer gedacht, sagen Sie noch mal ganz kurz.
Also, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, natürlich, der SC ist nicht mehr das, was er früher war, die Spielweise gut. Ist.
Da habe ich mit der Kontinuität, und das ist in der Tat so, das ist der Punkt, der mich sehr freut, weil es im sportlichen Bereich, gerade im sportlichen Bereich, und das ist schon der Wichtigste eigentlich, ist es so, dass viele da jahrelang auch gearbeitet haben, die wir damals sozusagen auch in die Arbeit hineingeholt haben. Das gilt für die Fußballschule, Clemens Hartenbach, Jochen Seyer in die Fußballschule geholt, als Nachfolger von Bornemann. Und wir haben dann, wenn wir gemerkt haben, es gibt so Leute, der hat bei uns hospitiert für irgendwie sein Studium und so weiter. Und wir haben da gemerkt, dass ein sehr junger Mann, der aber einfach schlau ist, der sehr gut beobachtet, der gut zuhören kann, der gute Schlussfolgerungen zieht. Und dann haben wir relativ schnell, habe ich dann auch gesagt, Bornemann halten, unbedingt versuchen zu überreden, Examen machen, abschließen die Ausbildung und dann beim SC Freiburg anzufangen. Und solche Dinge sind mehrfach geglückt. Wir haben mit dem Bau der Fußballschule, wo ich gerne nochmal darauf hinweise, dass schon auch vor allen Dingen meine Ellbogen, was ja auch Kraft kostet, nötig waren, um das überhaupt hinzukriegen, weil es war keine...
Und heutzutage ist jeder dankbar dafür, dass
es
gibt.
Es war keine große Mehrheit erreichbar bei den Verantwortlichen. Zum Beispiel Achim Stocker, was ja nachvollziehbar ist, war auch immer der Meinung, das Geld, was wir da jetzt reinstecken müssen, das brauchen wir unbedingt für die Spieler. Mhm. Und das habe ich vergessen vorhin nochmal zu sagen mit den drei Abstiegen. Das war für mich nicht so ganz unnormal, weil wir haben auch in den Jahren, wo es ganz schwierig war, haben wir eben nicht zwischendurch Panik gekriegt und haben versucht, Geld zu leihen. Wir haben keine roten Konten aufgebaut, um irgendwie durch den Kauf von oder die Leihe von irgendeinem Spieler, von dem man sagen könnte, oh, der könnte euch noch retten oder so. Da war ich immer gegen, ja, weil ich gesagt habe, also wenn wir absteigen, ist das Wichtigste schuldenfrei. Schuldenfrei absteigen ist eine ganz andere Nummer. Dann hast du viel größere Chancen, relativ schnell wieder hochzukommen, ja. Und das hat sich eigentlich auch bewährt, diese Einstellung zu haben. Und deswegen sage ich das jetzt gerne nochmal. Und diese Kontinuität, die wir hatten, war dann eben, dass wir für die Fußballschule haben wir unter der Überschrift, wäre nicht schlecht, ein bisschen Pädagogik, entweder im Erzieherbereich oder im Lehrerstudium, Fußball auch natürlich schon mal gespielt, muss aber nicht Bundesliga sein, kann höherer Amateurbereich sein. Und man muss auch nicht unbedingt nur durch Fußball auffallen, sondern auch mit einem Gefühl zu haben für Gruppen, für Menschen. Und deswegen haben wir die Auswahl der Leute, die bei uns in die Fußballschule geholt worden sind von uns, haben wir sehr genau hingeguckt und wollten auch in der Region bleiben. Achim Stocker hat ein paar Mal gesagt, Trainer, Sie müssen aufpassen. Sie holen jetzt gerade den ganzen FFC hier rüber. Und das kann mal gegen uns sich entwickeln. Ja. Was mit dem Blick von heute, hört sich das ein bisschen lächerlich vielleicht an. Aber als ich damals nach Freiburg kam, gab es schon noch im Hintergrund auch den FFC.
Den Honoratorenclub, ja.
Ne? Und das war, der FFC ist von der Geschichte her eigentlich der Verein der reicheren Leute in Freiburg. Und ist ja so, dass wir Clemens Hartenbach und Christian Streich haben wir im Grunde als FFCler zu uns geholt in die Fußballschule. Und beide haben dann letztlich an der guten Entwicklung großen Anteil. Und diese Kontinuität auf verschiedenen Positionen im Verein, angefangen jetzt vom Verhältnis Stocker-Finke, 16 Jahre, war schon die absolute Ausnahme. Stocker hatte vorher tatsächlich in den ganzen Jahren ungefähr 20 Trainer, die er Präsident war. Also wir haben das nicht, es war schon eine neue Plattform der Zusammenarbeit in Freiburg, ja, dass ein Trainer so lange bleiben konnte. Und Und das sind ja schon die Gründe auch, warum überhaupt der Verein, der in den ersten Jahren auch nicht annähernd Erstliga-Voraussetzungen gehabt hätte, dass wir das dann so hingekriegt haben, ist ja schon speziell auch der Zusammenarbeit von Stocker und Finke schon so ein bisschen geschuldet, auch wenn das vielleicht manche Leute anders sehen. Aber das ist so. Wir haben uns gegenseitig respektiert. Da, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, haben wir uns gestritten und haben dann gesagt, so, was ist für den Verein jetzt das Beste? Ja, und deswegen war es dann immer so, dass entweder ich ein Stück zurückgezogen habe oder Achim Stocker hat dann gesagt, ah, Trainer, ich muss sagen, so gut wie jetzt mit Ihnen, so gut ging es uns sportlich noch nie und deswegen, ich bin zwar anderer Meinung, aber
aber, na gut.
Ja, aber wir machen das schon so und folgen da gerne jetzt so Ihren Ideen. Und umgekehrt war es dann so, dass ich da, wo Stocker dann immer den Blick drauf hatte, waren die Finanzen des Clubs und da habe ich mich voll hintergestellt. Also wir haben tatsächlich nicht eine Mark Schulden bei den Banken gehabt und das war Stockers Prinzip, was ich akzeptiert habe und auch damit gelebt habe, weil man ja schon des Öfteren wurden dann Spieler angeboten, man hat Spieler gesehen, die auch selber sagten, oh, ich hätte Lust auf Freiburg. Und wenn man dann die Forderungen gehört hat, finanziell,
kann ich mir vorstellen.
Ja, ne, dann war eben schnell auch Ende der Partnerschaft oder der angestrebten Partnerschaft. Also das ist so ein bisschen das auch das Besondere an der Geschichte. Und diese Kontinuität ist so, dass der Verein natürlich auch mit den Jahren bis hin zu dem neuen Stadion, ja. Ich habe drei Baustufen miterlebt. Es waren immer drei Leute. Es waren zu Anfang noch der Vizepräsident Gebhardt, der ganz großen Anteil daran hat, dass ich die ersten 2-3 Jahre hier so arbeiten konnte. Ja, es ist dann schon so, wenn Stocker und ich uns mal, wir sind beides Menschen, die auch dann versuchen, ihre Argumentation durchzudrücken. Und wenn Gebhardt als zweiter Vorsitzender dann mitgeholfen hat, für den Verein die beste Lösung sozusagen zu kriegen, dass ich mal zurückstecke oder Achim Stocker mal zurücksteckt. Das war ganz, ganz wichtig für uns. Bei Helmut Gebhardt, der Vizepräsident war, der bei der Mecklenburger Versicherung arbeitete, bei dem landete fast die gesamte offizielle Post des SC, weil wir hatten kein Faxgerät in den ersten 2 Jahren.
Oh Gott, oh Gott.
Und so ist dann, wir waren nicht erreichbar, aber ja. So das, was dann über Faxgerät gemacht werden musste, wurde eben zu Beginn dann über das Büro. Ich habe dann immer gesagt, Herr Stocker, der kriegt Ärger mit seiner Firma, glaube ich. Der kriegt bestimmt nochmal Ärger mit seiner Mecklenburger Versicherung. Ja. Was sind das denn für Betriebskosten, wenn da der ganze Sportverein ja über das Büro läuft?
Und man gerne wissen, was er draufgeschrieben hat als Betriebsausgabe.
Genau. Ja, und so, wir sind dann immer gefahren hier nach die ersten drei Baumaßnahmen war doch immer der eine Unternehmer. Ich muss mal ganz schnell, ob der Name mir einfällt. So, und dann sind wir da hingefahren. Es war nicht weit von hier. Und dann hat Achim Stocker hat dann immer gesagt, wir waren immer zu dritt. Zu Anfang über Gebhardt dabei, dann Rettich dabei. Und immer zu dritt. Und dann ging es darum, wird der Auftrag jetzt gegeben für einen Sommer Ausbaustufe oder nicht? Und dann hat Stocker gesagt, so, hier hat jeder einen Zettel. Und Trainer nochmal die Frage, bleiben wir drin oder steigen wir ab? Ja, so. Das müssen wir erstmal klären, wenn wir absteigen.
Sagen Sie doch mal kurz.
Ja, wenn wir absteigen, macht es keinen Sinn, dass wir weiter ausbauen. Und so haben wir dann da immer 2-1 Abstimmungen gehabt.
Okay, ja? Ich verstehe.
Und so ist es zu den drei Baustufen gekommen, die aber auch schon die Schritte waren, die das war das Minimum, ja. Meine, und es ist ja nun dann diese Erweiterung, wenn wir waren ausverkauft mit ungefähr, glaube ich, zwischen 15.000 und 20.000 irgendwann mal, ja. Und es ging los, als ich hierher kam, war hier ein Zuschauerschnitt von 3.000 bis 4.000 oder so. Und und dann ging es eben stufenweise durch diese Baumaßnahmen. Aber die Baumaßnahmen waren immer ein Drittel Stadt, ein Drittel Land, ein Drittel Verein der Unkosten. Und das waren dann schon Millionensummen auch, diese Baumaßnahmen. Natürlich. Und das bedeutet aber auch, dass du wiederum im sportlichen Bereich eben nicht in Spieler investierst. Und das ist da dann so ein bisschen, Andreas Rettig hat das dann auch in, so oft in Sportsendungen dann mal so gesagt, nee, unser Trainer, der hat sich durchgesetzt und der SC Freiburg investiert in Steine und nicht in Beine.
Genau, das war der Spruch.
Das war der Spruch.
Genau. Steffi, du hast ein paar Fragen aus dem Netz für Herrn Finke.
Genau, am Ende wollen wir ja euch, unseren Hörern, auch noch kurz Platz geben, die Fragen zu stellen. Ich habe jetzt ein paar, leider können wir nicht alle mit reinnehmen, rausgesucht. Und fangen wir mal an mit Maxi, der nämlich wissen möchte, kurz und knapp, was ihr schönstes Spiel war als Trainer. Es waren einige, ne?
Naja, ich sag mal schon, allein aufgrund der Bedeutung des Gegners war das 5-1 zu Hause mit so super rausgespielten Toren, ja. Also das war nicht so, dass Bayern München da irgendwie uns Vorlagen gegeben hätte, sondern wir haben richtig gut kombiniert und haben sehr gute Tore geschossen. Deswegen ist das Spiel gegen Bayern München, das 5-1, ist schon besonders.
Lauer Sommerabend, August war es. Ja, genau. Weiß noch wie heute, ja.
Dann fragt Matthias, war die Berufung von Jens Todt in die Nationalmannschaft ein besonderer Moment für Sie?
Ja, ich habe mich gefreut für Jens. Ist auch so eine, Jens Todt ist, er ist eben auch so eine Geschichte, die nur möglich war. Jens Todt hat an der Albert-Schweitzer-Schule in Nienburg im Leistungsfach Sport bei mir, ich als Lehrer.
Das muss man nochmal sagen, ja, Sie sind nämlich eigentlich Lehrer gewesen, ja, genau. Ne?
Ich als A14-Beamter im niedersächsischen Schuldienst habe Jens Todt als Schüler gehabt und habe dafür gesorgt, dass er dann wieder angefangen hatte, Fußball zu spielen. Der hatte in dem Verein in Nienburg wurde nicht viel gemacht und er hat dann schlicht und einfach, ist er gewechselt, weil er hochbegabt war mit Ballsportarten, ist er Basketballspieler kurzfristig gewesen. Der Verein hat mich dann aufgesucht und hat mich gebeten, mit ihm nochmal zu sprechen.
Das ist doch lieber Fußball wird.
Ja, das ist doch lieber Fußball und dann habe ich ihn dann ein Jahr später mitgenommen nach Havelse sozusagen und da war in der Mannschaft, die in Havelse mit aufgestiegen ist.
Da schließt sich der Kreis, gell?
Ja, genau. Richtig schön. Gut, eine letzte Frage möchte ich noch stellen. Die ist vielleicht für Sie persönlich, André will nämlich wissen, ob Ihr Stammverein TSV Havelse den Aufstieg in die dritte Liga schafft.
Ja, die Spiele sind ja jetzt.
Eben.
Irgendwie diese Woche.
Genau, und Ihrer Meinung nach, schaffen Sie es?
Ich hoffe. Ja, ich hoffe einfach, dass sie es schaffen. Aber ich glaube, Lok Leipzig oder wer ist der Gegner?
Ja.
Ne, Lok Leipzig ist der Gegner.
Oh, ist natürlich auch eine andere
wollte ich jetzt also Leipzig ist natürlich, ja. Das ist, ich meine, obwohl die wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob die von den anderen von RBB irgendwie Geld abkriegen.
Von den anderen.
Nein, aber das auf jeden Fall, Hannover ist auch so. Wir haben mal gegen der SC Freiburg hat, als wir aufgestiegen waren, haben wir das Lokalderby gegen Hannover 96 gehabt im Niedersachsenstadion und hat dann so ein, und im eigenen Stadion war maximal 5000 Zuschauer und dann hatten wir im Spiel im Niedersachsenstadion hatte der ein Heimspiel für den TSV Havelse 30.000 Zuschauer.
Wahnsinn.
Ja, krass. Wahnsinn.
Also Sie hängen auch noch am TSV Havelse so ein bisschen.
Ja,
so wie der Richmüller an Arminia.
Ja, genau. Ja.
Letzte genau. Folge haben wir unser Tippspiel der Saison. Wir haben gegeneinander getippt. Ich habe am Anfang der Saison mal die Theorie aufgestellt, dass so Tippspiele immer ein bisschen wahllos sind. Also ich habe gesagt, das können auch Menschen gewinnen, die vielleicht nicht ganz so Experte sind wie der Frank. Also habe ich gegen ihn getippt die ganze Saison und habe das glorreich gewonnen.
Okay.
Muss man ja mal sagen.
Punkte. Also hätten wir 2-2 gespielt gegen Frankfurt, dann hätte ich gewonnen.
Haben wir aber nicht. Also habe ich das gewonnen. Und wir haben einen Fischerhut als Preis auserkoren und ich sage, wir geben den weiter an unsere Hörer. Und das wollen wir jetzt heute in dieser Folge mal noch auflösen. Deswegen der Fischerhut geht an folgenden Hörer.
Ja, liebe Steffi, lieber Frank, erstmal herzlichen Glückwunsch persönlich für euren Medienpreis und ich sage auch persönlich danke, weil ihr begleitet mich immer mittwochs und oder donnerstags auf meinen Dienstreisen, wenn ich dann unterwegs bin und zaubert mir eigentlich immer gute Laune in mein Gesicht an meinen langen Autofahrten. Dazu sage ich danke. Und auch im letzten Podcast hattet ihr dazu aufgerufen, dass man sich über eine Sprachnachricht, über die Nummer bewerben kann für diesen Fischerhut. Die Chance nutze ich doch und würde mich natürlich sehr freuen, diesen Fischerhut unter anderem mit der Unterschrift hoffentlich von Volker Finke bei den nächsten Heimspielen tragen zu dürfen und vielleicht auch bei der ein oder anderen Auswärtsfahrt in Europa, je nachdem, wie weit und wohin es geht.
Lieber Hannes, herzlichen Glückwunsch. Der Fischerhut ist deiner und ich frage mal so dreist, Herr Finke, setzen Sie noch Ihr Servus drauf für den Hannes?
Also ich werde sichtbar, deutlich sichtbar hier unterschreiben.
Sehr, sehr gerne, da freut er sich. Und eben, Europa ist ja drin und da kann er natürlich auch getragen werden. Perfekt, Hannes, wenn du das hörst, wir lassen dir den Fischerhut zukommen und sagen einmal ein ganz großes Danke.
Danke, danke. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken. Die 40. Folge geht jetzt so langsam zu Ende. Die ganze Staffel geht zu Ende. Ja. Wir gehen in eine Sommerpause rein. Wir haben abgeräumt, kann man sagen.
Ja.
Wir haben abgeräumt beim Medienpreis.
Ja.
Eigentlich genügen wir uns selbst im Podcast, wenn wir beide miteinander streiten oder schwätzen oder lachen oder so. Aber wir hatten ganz besondere Gäste, Legenden. Ja, der Nils Petersen war hier, Volker Finke ist da, eine Legende im Frauenfußball, Birgit Bauer-Schick war hier, als wir über Frauenfußball gesprochen
Uwe
haben.
Uwe Wassmer war hier.
Uwe Wassmer, 3 Tore gegen Bayern haben wir aufleben lassen. Und ich finde es toll, dass Sie sich das angetan haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Man kann über die Finke-Jahre ein abendfüllendes Programm machen. Wir haben nicht die Chance dazu. Ich glaube, so ein Stündchen.
Eine gute Autofahrt haben wir.
Eine gute Autofahrt hatten wir Zeit dazu. Ich würde mich reizen, zu irgendeinem späteren Zeitpunkt nochmal über Ihre Jahre in Kamerun oder auch in Japan, was zu erfahren. Da wäre ich neugierig. Vielleicht können wir Sie ja überreden, irgendwann nochmal wiederzukommen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen lieben Dank, dass Sie da waren und mit uns das Saisonende quasi eingeleitet haben. Es hat uns ganz arg viel Spaß gemacht. Wir gehen, wie gesagt, ins Päuschen.
Wenn es wieder losgeht, sind wir wieder da.
Das Eröffnungsspiel steht ja schon fest.
Ja, gegen 9. einen August, spanischen Verein.
Genau.
Osasuna oder so ähnlich, ne?
Osasuna, genau, aus der spanischen Primera División.
Und da legen wir wieder los.
Sind wir wieder da. Da können wir wieder schon da europäisch Luft schnuppen.
Genau,
das und machen wir dann auch. Ja. Bis dahin gehen wir in den Sommer. Habt's gut.
Es wird mir auch fehlen.
Es werden vielleicht ab und zu ein paar Highlight-Folgen nochmal wiederholt rein, damit ihr nicht ganz trocken seid im
Moment,
Sommer.
Ich hab Urlaub.
Du hast Urlaub, genau. Und wir freuen uns auf die nächste Saison. Vielen lieben Dank, Volker Finke.
Ich mische mich nochmal ein und sage, angenehme Gesprächspartner, was im Fußball nicht immer der Fall ist, aber es hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Freut uns sehr. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.